The Elder Scrolls hat getwittert, tomorrow 11 a.m. EST und dazu ein Bild von einer simplen römischen 4.
Danke für die Information. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
Also, ja.
Ja. Es war die gleiche Reaktion wie vorher.
Also, das war nicht eigentlich, aber egal. Ja, es scheint offensichtlich wirklich an den Gerüchten was dran zu sein. Oblivion bekommt ein Remake, Remaster, ich weiß es nicht, eins von beiden, morgen am 22.04. Natürlich wieder mal einen Tag vor unserer Aufnahme, aber wir wollten das trotzdem mal kurz ansprechen, ne?
Ich glaube, das ist wieder so ein Ding, wo die zwar offiziell von Remaster sprechen, aber wenn ihr euch mal die Vergleichs-Screenshots mal anschaut, die ja online schon durchgeleakt wurden, das sieht schon arg nach Remake aus. Die haben das alles überarbeitet optisch.
Okay. Es ist auch eines der Spiele neben Skyrim, bei denen ich jetzt nicht eine grafisches Update erwarte seitens von Bethesda, weil die Fans mit ihren Mods das schon so extrem hoch
gepinnt
haben, dass man sich schon fragt, so, okay, das braucht ihr eigentlich gar nicht. Das haben die Fans schon übernommen. So, hier, wie heißt der Spruch? So, ab hier übernehmen wir. So. Finde ich immer witzig. Aber natürlich, die Gerüchte hielten sich schon lange. Ich muss sagen, aufgrund der sehr langen Entwicklungszeit von dem Elder Scrolls 6 Spiel wird das Sinn machen, dass man so zwischendurch nochmal ein anderes Elder Scrolls bringt. Passend zu Fallout.
Ja? Ich würde sagen, ein klassischer Naughty Dog.
Ja, ne?
Bis weil was es Echtes ist kommt, hauen wir die Remaster raus.
Genau, es ist einfach eine andere Zeitrechnung momentan. Ne? Also die Spieleentwicklung dauert einfach zu lang für solche großen Blockbuster und da bringen sie nochmal sowas für zwischendurch mal raus. Ich muss sagen, ich hätte mich über Morrowind mehr gefreut, aber da wird es wahrscheinlich mehr Aufwand betrieben werden müssen.
Ja,
bestimmt. Oblivion finde ich halt, haben wir schon mal besprochen, glaube ich, ne? Oblivion finde ich cool, aber ich werde jetzt nicht, weil viele munkeln ja darüber, das werdet ihr wahrscheinlich, liebe Zuhörer, schon besser wissen, dass es ein Shadow Drop werden kann, dass das morgen einfach in die Stores landet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die nächsten Tage jetzt tatsächlich in der Welt von Oblivion rumlaufe. So, weißt du, jetzt, das passt mir gerade irgendwie gerade gar nicht rein. Ich habe gerade Kingdom Come hinter mich gebracht.
So. Nee, da bin ich, also es war cool, aber ich werde es auch auf keinen Fall spielen. Sorry. Nee. Das ist, das wäre nichts für mich. Also generell, ihr wisst ja auch, ich bin ja nicht so der Bethesda RPG-Fan, obwohl ich glaube, Oblivion ist bei euch beider auch eher einer der Favorites, ne? Das mochtet ihr beide so ein bisschen.
Ja, das war so das Spiel damals, zur Xbox 360, da war die Konsole noch recht frisch. Das war so eine der ersten Next-Gen-Erfahrungen, die ich damals so hatte, wenn man aus dieser Höhle kommt, aus diesem Tutorial und dann sieht man so die Burg im Hintergrund und so und alles grün. Das war schon geil damals, ja.
Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man aber jetzt Oblivion dann spielt erneut, also gerade auch neue Spieler, die das nicht gespielt haben damals, die werden ein klein wenig ernüchtert sein, weil einfach die Rollenspielwelt sich weitergedreht hat mit nicht mehr statischer Kamera bei den Dialogen und sowas. Ne? Oblivion ist halt eben noch aus dem Zeitalter von vor, weiß nicht, 15 Jahren, keine Ahnung. Das merkt man. Das wird man merken.
Ja.
Aber ja, es ist, gibt genügend Spiele, die genauso gut ein schönes Remastered erfahren sollten. Ne?
Zum Beispiel?
Jetzt überrumpelst du mich. Ich wollte eigentlich den Ball an dich weiterspielen. Aber du hast mich natürlich jetzt wieder reingelegt. Ey, ganz ehrlich, das muss ich überlegen. The Last of Us.
Ocarina.
Haben wir schon.
Ocarina of Time. Doch, einfach mal für moderne Nintendo-Konsole ein schönes Ocarina of Time Remaster. Nichts Großes, kein Remake, einfach nur, dass Leute das genießen können, abseits des Nintendo Switch Online-Dings mit ein paar Verschönerungen oder so. Weil das ist ein All-Time-Klassik und du kannst das Gefühl
von
dieser 1998er Wurst-Version spielen.
Da interveniere ich tatsächlich, weil ich glaube, dass das...
Remake.
Ja, abgesehen davon, aber ich glaube, dass das so ein ähnliches Ding wäre wie mit Oblivion, was Matthias vorhin gesagt hat. Diese ganze Action-Adventure-Formel hat sich so weiterentwickelt seit 98. Ocarina of Time hat das Adventure oder das Action-Adventure ja nach vorne gebracht in die 3D-Ära. Und da ist ja seitdem so viel passiert. Und klar, für Fans wird das ein absoluter Traum, wenn es denn käme. Aber wenn jetzt neue Generationen, die mit Breath of the Wild und mit Tears of the Kingdom aufgewachsen sind und die Spiele gespielt haben, und das sind ja deutlich mehr von den Zahlen alleine, von den Nativen, als eben die, die damals Ocarina of Time oder eins der älteren Spiele gespielt haben von der Reihe, die werden sich auch fragen, was denn das bitte für eine Krücke spielerisch?
ja, weiß, das weiß ich jetzt eigentlich, das weiß ich jetzt gar nicht. Also es wäre ein schönes Experiment, herauszufinden, ob die Switch-Generation mit so einem Ocarina of Time heute noch warm wird. Ne? Ich sehe das jetzt zum Beispiel bei meinem, der sowas natürlich schon gerne annimmt und noch gerne durchspielt, aber ich wüsste jetzt nicht, ob jetzt seine Freunde genauso eine Begeisterung hegen würden, wenn sie jetzt Ocarina of Time als erstes mal spielen würden. Wäre mal interessant, aber der Gedanke, dass du dann vielleicht sagst, ich modernisiere das aber so, dass es spielerisch sich nicht altbacken anfühlt oder als Hindernis, sondern an die Gewohnheiten der Spieler von heute, aber die gleiche Geschichte oder die Magie irgendwie übertragen kannst, vielleicht fehlt, also passt das ja trotzdem, ne? Das ist das Spannende.
Dann wärst du ja quasi schon bei einem Reboot, ne? Indem du sagst, ich nehme die Kernessenz, ja, ich nehme die Charaktere und ja, die Story und alles andere mache ich neu.
Ja, das ist nicht so neu, dass man jetzt wirklich nichts mehr daran erkennt, ne? So, es sollte schon aber erkennbar sein.
Ich finde, es sollte halt aber auch lieber so remasterig und urig bleiben, damit die Leute halt so diesen Ursprung nochmal sehen von damals. Ne? Also, ich glaube, also einfach auch so budgettechnisch simpel gehalten, einfach nur stellt das doch mal für, als Remaster für 80 Euro in den Handel.
Ja, genau.
Könnt ihr euch noch ein bisschen dran verdienen und einfach nur für Leute, weil es ist halt schwer, das zu zocken. Nicht jeder hat Nintendo Switch Online und noch viel weniger haben noch ein N64 oder ein 3DS rumliegen, um das mal kurz zu zocken. Ne? Und dass es da einfach keine Möglichkeit gibt, oder kann man das digital kaufen bei Nintendo?
Gut, nee. Nein, das geht nicht, aber nee. mit 5 Minuten Google hast du den
nativen PC-Port. Ja, ich weiß, es gibt Möglichkeiten, die sind aber alle nicht offiziell, ne, und von daher.
Ja, heißt ja nicht, dass die nicht easy sind, aber gut.
Ich überlege gerade auch so, wofür macht man solche Remasters oder Remakes? Die macht man natürlich für die alten Fans und die wissen ja, was sie erwartet.
Genau,
du willst natürlich neue Leute damit abgreifen, die sagen, hey, mich interessiert das, weil mir Skyrim gefallen hat und ich liebe Skyrim. Jetzt probiere ich mal den Vorgänger aus und der ist auch moderner. Vielleicht kriege ich noch mehr Spiele dazu. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Irgendwie werden sie schon was dabei gedacht haben. Ja.
Es hat ja, ich meine, man muss sich mal gucken, die haben es ja mit Metroid Prime Remastered auch gemacht. So, in dem Sinne würde ich es halt auch vorstellen. Und Metroid Prime Remastered ist 4 Jahre älter, ist jetzt auch nicht die Welt, ne? Also, warum das ja und das andere nicht? Von daher, und das würde mir vollkommen reichen in dem Ausmaße, wie sie es mit Metroid Prime Remastered gemacht haben.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass dieses Remastered, ich weiß gar nicht, wie sich gut das sich verkauft hat, trotzdem neue Spieler an sich gebunden hat.
Bestimmt,
naja.
Sich viele freuen sich.
Ich weiß nicht, haben wir da offizielle Zahlen? 4. Das müsste ich mir mal angucken. Metroid Prime Remastered.
Ich sag mal, das hat sich 6,2 Millionen Mal verkauft.
Das wäre crazy, aber glaube ich nicht.
Ja, weniger. Aber bei Switch-Spielen ist das immer so. Man denkt so, was ist das? Hat sich doch nicht, und dann ist da wieder irgendein Spiel, was sich millionenfach verkauft hat, weil so eine Spiele werden halt aufgesaugt. Von der Fanbase.
Aktuell auf Wikipedia ist ein Stand von März 2023 1,09 Millionen Mal.
Ja, also bin ich mit 6 Millionen nach 2 Jahren weiter doch gut dabei.
Also ich kann mir vorstellen, 1,5 könnten sie noch gemacht haben in der Zeit und das ist aber auch schon okay. Für ein Metroid-Spiel und für so ein Remastered ist das schon in Ordnung.
Hier ist noch eine Zahl von August 2024 und da steht 1,36. Also mit 1,5 bist du, glaube ich, ganz gut dabei.
Ja. So oder so sind wir gespannt auf das Oblivion-Ding. Was seid ihr ähnlich gespannt bei dem neuen Spiel von Bungie? Und zwar kurz mal Concord ein.
Zwei.
Also Bungie, die bekannt geworden sind durch ihre Spiele, vor allen Dingen Halo oder Destiny, haben nach der Sony-Übernahme noch kein eigenes Spiel entwickelt. Jetzt wird aber eins kommen, davon wussten wir, das heißt Marathon. Und es gab einen offiziellen Gameplay-Reveal, es gab ein Interview und noch ein paar mehr Details zu diesem Extraction-Shooter aus dem Hause Bungie, welches im September diesen Jahres erscheinen wird und vermutlich an die 40 Euro kosten wird. Also free ist es definitiv nicht. Es ist ein Premium-Produkt. Man geht aber jetzt nicht davon aus, dass es ein Vollpreisspiel sein wird. Also man pendelt das so halbwegs in so eine 30, 40 Euro Preissegment an. Stilistisch sehr abgefahren, sehr weird, sehr suspekt. Und vom Gameplay her sieht es nach einem Bungie-Game aus. Was mir so ein bisschen halt Sorge bereitet, ist halt dieser Extraction-Shooter-Gedanke, weil nach Tarkov wieder der Nächste kommt, der es versucht, und das ist einfach nicht meine Welt. Was sagt ihr?
Ich wusste gar nicht, dass es da ein eigenes Genre für gibt, Extraction-Shooter. Was ist das so ein bisschen?
Ach, kennst du das nicht?
Ist das so ein bisschen Arma-Style oder auch ursprünglich PUBG? Wie hieß denn das?
Stell dir, du hast doch The Division gespielt, wo der Dark Zone. Genau. Und dieses Dark Zone-Prinzip hast du quasi in so einer Art Hardcore-Modus auf das gesamte Multiplayer-Erlebnis. Also Escape from Tarkov ist da der große Vorreiter, der millionenfach Spieler hat. Und die, da gehen halt Teams rein, und das ist halt wirklich, wenn du das Gameplay anguckst, sehr, sehr langsam, sehr ruhig, spannend, ne, nervenzerreißend, weil jede Bewegung kann schon zu viel sein und du musst Beute holen mit deinen Teamkollegen und dann aus der Zone wieder raus. Das heißt, dieser Extraction, extractest die Beute. Wie gesagt, Tarkov ist der Vorreiter und zieht halt ganz, ganz viele nach, wie eben jetzt auch Marathon, also PvE, ne? Gegen andere mit.
Also es gibt auch andere Gegner, also ganz viel PvE sieht man ja auch im Trailer, aber es gibt auch Gegner, mit denen man sich ballert, ne?
Ja, es gibt dann ganz normale menschliche Gegner. Es gibt, glaube ich, weil ich das nicht falsch informiert bin, keine Computergegner. Das, glaube ich, gibt's nicht. Bin ich mir aber jetzt nicht ganz sicher.
Da sind doch überall Mobs zu sehen.
Ja, aber das ist, ich habe das so im Kopf, dass du mit deinem Team reingehst und es gehen noch 6 andere mit ihren Teams rein. Und alle sind in dieser Zone und müssen die Beute jagen und es kommt zu einem Aufeinandertreffen. Und du musst dann flüchten und solche Sachen. Also du hast auch hier Division gespielt, da war das doch ähnlich.
Ja, da war das cool, aber das hat nicht funktioniert. Als ich Max Level war, waren so wenig Leute Max Level, dass sich das nicht getragen hat. Und dann hatte ich irgendwie keine Lust mehr. Also das Prinzip an sich war geil, aber das Spiel war nicht beliebt genug, der erste Teil, beziehungsweise ich war zu schnell, als dass ich das hätte genießen können, beziehungsweise es war noch nicht so genau ausgebaut, das High-End-Game, wie es hätte sein sollen.
Ja, aber ich grundsätzlich muss sagen,
du findest den Stil, finde ich absolut, ich bleib dabei, richtig hässlich, richtig schlimm.
Oh, okay, nee, den finde ich richtig cool. Also das
ist mal was. Ja, ich weiß, hast du gesagt, es ist was anderes. Ich finde es aber jetzt nicht ansprechend. Es ist viel, viel zu viereckig, viel zu, weiß ich nicht. Ne? Es ist jetzt kein Ding, es reizt mich 0,0. Ist natürlich cool für die Performance, weil es sieht jetzt nicht so aus, als wäre es. Es ist einfach nicht keine. Also ich findest du, ist es grafisch eine Wucht oder so? Nö.
Nein, aber das ist ja auch nicht mein Anspruch.
Es muss ja irgendwie schon cool sein für Loot nachher, gerade für Skins und so, dass das irgendwie cool aussieht. Und da sehe ich überhaupt keinen Reiz drin. Es wirkt für mich wirklich, es hat so ein bisschen Alien Isolation Style, so 80s Sci-Fi, nur halt irgendwie mit so komischen Neonfarben noch dabei und ganz viel Ecken, also so Eckigkeit. Ja, ich finde es nicht schön.
Das liegt ja daran, dass Marathon ja im Original schon wie alt ist. Also das ist ja auch schon ein Shooter aus den 90ern oder so, den die gemacht haben. Da bauen die ja jetzt drauf auf.
Ja, aber du kannst ja trotzdem dann hässlich finden. Das muss ja nicht sein.
Ja, natürlich. Weil du ja sagst, dass das... Nein, ich meine damit, weil du sagst, dass es so 80s-Style Science-Fiction hat. Das ist, glaube ich, bewusst gewählt, um eben das Original so ein bisschen aufzugreifen. Ich habe das Original damals auf der Xbox 360 gespielt. Da ist das mal veröffentlicht worden. Das war... Ich hatte immer das Gefühl, das war so ein Doom-Klon. Ich weiß auch nicht. Und ich habe von dem neuen aber auch nur Screenshots gesehen. Ich war relativ wenig online die Tage und habe Screenshots gesehen und dann habe ich mir gedacht, boah, das sieht wieder so 0815 aus irgendwie.
Ja. Also es sieht auch nicht detailliert aus. Die Landschaften sehen total... Weil kein Vergleich zum Beispiel zu Helldivers 2, in dessen Schiene jetzt so reinfällt, auch vom Preis her, ist ja auch der Helldivers 2 Preis gewesen, war ja auch 40 Euro. Das hat ja geklappt für Sony, muss man ja sagen. Ne? Ja. Aber hier sieht das wirklich sehr stilisiert aus, sehr steril auch. Soll vielleicht auch so sein, aber es ist ja einfach, weiß ich nicht, ich fühle mich da überhaupt nicht abgeholt, überhaupt nicht angesprochen. Und vom Gameplay sowieso nicht. Also da bin ich auch raus. So, also keine Ahnung, da habe ich wesentlich mehr Bock auf Helldivers 2 als auf sowas, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, für mich ist halt diese Extraction-Shooter-Sache halt einfach Abturner. Nichtsdestotrotz ist es immer noch Bungie und ich finde, das sieht man auch so in den Gameplay-Trailern. Wenn du mal eine Sekunde Destiny gespielt hast, dann das ist einfach top-notch, ne, im Shooter-Bereich. Und das, ich sehe das, dass sich das genauso anfühlen wird wie in Destiny oder in Halo. Und das ist halt einfach geil. Also die wissen schon, wie sie es machen. Ne? Ja. Aber ich möchte nur ganz kurz was zum Stil sagen. Er erinnert mich sehr stark an Mirror's Edge. Der ist so clean und der hat auch so gewisse Farben. Manchmal hat er so grünliche Akzente, so blaue Akzente und sowas. Und das finde ich richtig geil. Ich mag den Stil total. Also ich weiß, was du meinst. Er ist, der ist ein bisschen drüber. Ne? Das ist alles so verpixelt. Da gibt es nichts Menschliches mehr, nichts so Greifbares. Aber das ist zumindest ein Alleinstellungsmerkmal. Ich kenne jetzt keinen Shooter, der so in diese Richtung geht. Und vielleicht Brink noch von damals, aber der war mal Comic. Brink, ja.
Das war auch so ein großartiges, ne? Hype-Game, ey.
Ja, das war auch total. Na, manche würden sagen, das war gar nicht mal so schlecht, aber wie immer halt. Ich werd Marathon auch nicht spielen. Ich habe nur ein bisschen die Befürchtung, das könnte wirklich ein Concord 2.0 sein. Ich hoffe, die fallen damit nicht komplett auf die Nase.
Ich weiß nicht. Was ich witzig fand, dass auch auf dem PlayStation-Kanal, da steht ja am Anfang From the Creators of Destiny and Halo. Ist es das erste Mal, dass Halo offiziell auf einem PlayStation-Kanal erwähnt wird?
Gute Frage.
Also ne? Es kann natürlich also durchaus in Zukunft sein, dass Halo auch auf die PlayStation 5 kommt als Master
Chief. Ja, aber da können wir davon ausgehen. Also mal ehrlich.
Ich glaube auch, ne? Aber das ist das erste Mal, wo ich jetzt so bewusst ein Halo in Namen auf meinen PlayStation-Trailer gesehen habe.
Was mir so als Side-Info nochmal gerade so einfällt, das ist eigentlich so auch meine letzte News für heute, weil vieles nicht passiert in den letzten Tagen. ich muss drüber lachen. Weil Ubisoft hat wieder eine richtig glorreiche Idee. Sie machen, und das ist schon einige Jahre in Entwicklung, ein neues Battle Royale Game im Stile von Apex Legends. Nachdem X-Defiant gnadenlos gescheitert ist und dieses Hyperscale oder was
Hyperscape.
Die hatten,
Hyperscape war ja auch.
Hyperscape auch gefloppt ist. Natürlich, das ist die Welt. Und vor allen Dingen in den Interviews beschreiben die Entwickler das auch so, hey, es gibt bestimmt noch genug Platz in dem Markt von Apex Legends, wodurch aber auch, das war glaube ich bei Game Insider, hatten die so auch berichtet, dass Apex Legends ist zwar Massenerfolg, aber auch schon langsam federn lässt und sich dadurch Respawn jetzt gezwungen sieht, eine neue Version, also einen neuen Launch zu machen, Apex Legends 2.0. Ich weiß nicht, ob das alles stimmt, ne? Ich habe das nur von diesem Game Insider Interview gelesen. Aber aber trotzdem für Ubisoft nicht weniger Grund genug zu sagen, wir machen ein Spiel im Stile von Apex Legends, denn die Leute haben noch Interesse an diesem Spiel, diese Spiele. Mhm. Battle Royale von Ubisoft, wer hat es von euch gebraucht?
Also ich sag mal so, ich bewundere Ubisofts Durchhaltevermögen. Und dieses immer wieder eine geballert bekommt, trotzdem aufstehen, weitermachen. Ich hätte nicht gedacht, dass die Kohle dafür haben, ehrlich gesagt, aber ja, gut.
Ja, scheinbar auch schon ein paar Jährchen in Entwicklung. Ist das nicht so irgendwie, dass jetzt irgendwie neu angekündigt worden ist? Weil ich kann mir vorstellen, so, keine Ahnung, dass es schon, nachdem Apex Legends gezeigt hat, dass es richtig gut was zu holen gibt, dann haben sie angefangen, kommen aber jetzt natürlich wieder 5 Jahre zu spät.
Typisch Ubisoft.
Ja, es ist einfach zum Scheitern verurteilt.
Aber apropos Ubisoft, haben wir eigentlich darüber geredet, was passiert ist nach dem Start von Assassin's Creed Shadows?
Nee,
haben diese wir nicht. Abzweigung, die sie an Tencent verkauft haben, das sollten wir vielleicht auch nochmal machen.
Haben wir das? Ich weiß, ich bin mir selber auch nicht sicher.
Wir haben es nicht besprochen. Das muss man, also, so wie ich das richtig mitverstanden habe, nachdem jetzt Assassin's Creed Shadows gelauncht ist zu relativ guten Reviews, aber nicht so ganz guten Verkaufszahlen, denke ich mal. Die Spielerzahlen waren so, weiß man immer nicht, ne? Jetzt nicht überragend, wie zum Beispiel, keine Ahnung, was war erfolgreich in den letzten Jahren, Monster Hunter Wild, ne? Aber auch kein Graupending. Der Aktienkurs war auf jeden Fall Katastrophe, der ist nochmal irgendwie, keine Ahnung, von 13 Euro auf 9 eingebrochen. Und kurze Zeit später hat man dann gehört, dass Ubisoft eine neue Tochterfirma outgesourced hat, welche zu 25% oder so oder noch mehr von Tencent mitgetragen wird, im Milliardenbereich. Und die drei großen Marken Tom Clancy, Far Cry und Ubisoft, nämlich Ubisoft, Assassin's Creed, an diese ausgelagert werden, ne? Ja. Hast du richtig gesagt? Mhm.
Ja, ja.
Genau. Also, ja, keiner weiß jetzt, ich glaube, da war auch relativ große Panik bei Ubisoft selbst, weil keiner so genau weiß, was das bedeutet für die Mitarbeiter und so weiter und so fort. Wir wissen das selbst auch nicht, auf jeden Fall. Sie haben auf jeden Fall frisches Geld aus China bekommen. Spricht auf jeden Fall jetzt nicht unbedingt dafür, dass das alles noch, also dass alles super läuft, aber das wissen wir ja schon seit längerem.
Genau, ja, das war, manchmal verschwimmen so Gespräche, ob ich sie hier im Podcast besprochen habe oder haben wir das privat besprochen, ich weiß es nicht mehr. Es ist auf jeden Fall so, aber da hat man auch nicht mehr so richtig viel gehört, ne? Es ist ja auch schon eine Weile her eigentlich.
Die ja, das Mitarbeiter, ist schon einen Monat fast her, muss man mal ja, sagen. Eben,
die Mitarbeiter, die gerade an Projekten arbeiten, die nicht in diese Tochterfirma übernommen werden, wissen nicht, was mit deren Spielen und mit deren Arbeitsplatz passiert. Und da hat Ubisoft dann versucht, mit internen Memos erstmal zu beruhigen, aber auch klarzumachen, wir wissen selber nicht genau, was mit euch jetzt sein wird. Es ist einfach ein großes Chaos. Aber so wird wahrscheinlich das Risiko einfach quasi abgegeben, ne, von den
Aber sie haben auch die Tafel Silber verscherbelt, muss man mal sagen. Mehr hat so Ubisoft nicht. Das sind die drei großen Marken. Ne? Ja. Also, was
ich habe mich schon gefragt, was ist wert? Aber nichts. Du bist jetzt aber eigentlich so, was das angelangt, würde ich sagen, noch mal ein bisschen mehr informiert. Warum macht man sowas? Also, was bringt mir das, wenn ich sowas, wenn ich meine Marken in so eine und das alles oder was?
Ja, wir bekommen jetzt 1,16 Milliarden dafür von Tencent für 25% dieser Tochterfirma, was wahrscheinlich dafür sorgen wird, dass erstmal weiter frisch produziert werden kann und dass natürlich auch Tencent involviert ist und vielleicht auch einfach weiterhin Working Capital bereitstellt, damit diese Firmen weiter, diese Marken weiter bespielt werden können, weil wir wissen, Ubisoft hat 20.000 Mitarbeiter, die musst du erstmal auch alle bezahlen, ne? Und keine Ahnung, ich denke mal, das wird einfach nur was mit Geld zu tun haben. Um das zu retten. Das ist im Grunde Verkauf, aber halt Verkauf auf Raten, ne? Nicht ganz. So ein strategischer Einstieg. Tja, keine Ahnung.
Ja, aber da weiß ich halt meistens nicht so genau, was dass die Beweggründe sind. Aber sie werden schon wissen, was sie machen.
Das bezweifle ich
doch. Schließlich ist das doch Ubisoft. Die wissen, was sie machen.
Ja, genau. Ja, wir wissen, welche Spiele wir gerade innen sind, so wie Battle Royale.
Hallo, wir haben doch gerade das Battle Royale-Spiel angekündigt mit dem Projekt namens Scout, habe ich übrigens vergessen zu sagen. Ich finde schon, dass sie einen Plan haben.
Na gut.
Naja.
Glaubst du, dass das Prince of Persia Remake noch kommt?
Nein, das daran glaube ich wirklich nicht mehr. Das ist genauso tot
wie Beyond Good and Evil 2.
Ja, ja, ganz genau.
Einfach mal so, ganz still und heimlich auch immer so, nö, tschüss.
Naja. Was sind denn eigentlich die Game Releases, die ihr euch in der nächsten Zeit kauft? Also, es ist ja jetzt dann quasi der April noch, die letzten Tage vom April.
Bei mir gestern reingeflogen ist Luna Remastered Collection.
Auch vergriffen, ne? Gibt viele, die es nicht mehr ausliefern. Ja, also da gab es auf meinem Discord sind Leute, haben berichtet, dass ihre Vorbestellung einfach gecancelt wurde von Amazon.
Nee, ich habe sie bekommen, ich freue mich sehr. Und es gibt bei Amazon Prime übrigens, kannst du es bestellen für 54€, wollte ich nochmal kurz sagen, falls jemand noch will. Ich kann auch mal kurz per Dings noch meinen Affiliate-Link durchsagen. Amazon.de/txyz.
Ich bin in die Luna-Spiele irgendwie nie so wirklich reingekommen. Ich habe es versucht, ich habe es auf dem Mega-CD damals probiert, dann auf der Playstation, dann sogar auf der PSP und so, aber irgendwie packen die mich nicht, ich weiß auch nicht.
Was? Ich finde die so toll und charmant. Die sind halt wirklich oldschool. Ne? Das sind Spiele von 1992, aber das ist so die Blaupause eines jeden JRPGs. Ne? Du hast diese wunderschönen Charaktere und ich mag, dass das alles so mit, es ist alles total klischeeig auch. Ne? Jeder ist wirklich so ein Abziehbild dieser typischen Anime-Tropes, aber damals war das halt noch irgendwie nicht so. Und es ist, ich mag das auch, dass die ganze Gruppe miteinander rumbimselt. Also jeder mit jedem. Also jeder hat einen eigenen Romantikpartner in der Gruppe sozusagen. Und das ist ganz niedlich und schön. Ich liebe Luna 1, ist für mich eines der besten JRPGs aller Zeiten.
Ja, aber dann, wenn schon in dem Genre, dann doch eher Claire Obscure Expedition das 33, yes, welches nächste Woche erscheint.
Diese Woche.
Nee, diese Woche sogar schon.
Ja. Habe ich auch vorbestellt, ja.
Ja, das ist doch schon mal eher das, was ich anpeile. Ansonsten kommt aber in nächster Zeit auch wirklich nicht viel raus, außer noch Doom Dark Ages. Das dauert aber noch bis zum 15. Mai.
Nur ist noch ein Monat, ne?
Ja, aber ich meine mal so, also ich werde mit Claire Obscure definitiv mehr als beschäftigt sein. Ich werde auch kein anderes Spiel wahrscheinlich brauchen davon. Also.
Boah, wie lange wird das gehen?
Nicht so lange. Ich glaube, es ist ein Beta. Es ist ja kein AAA Ubisoft-Team. Die machen nur 30 Stunden, denke ich mal.
Ja, aber auch die musst du irgendwo runterkriegen, ne?
Ja, aber das ist jetzt kein 70 Stunden Assassin's Creed, ne? Also ich denke, so irgendwie 30 Stunden wird es sein. Wenn du nur einen Zeit-Contest und normal machst als Platinist oder wie heißt denn das? Wenn du alles machen willst, dann ist es
als Completionist, ne?
Completion ist sowas, genau, ja. Danke. Was denkt ihr, was wird die, so die Metascore von Claire Obscure? Die
Previews waren
ja sehr, ja.
Boah, ich tippe so, also wenn jetzt natürlich die erste Welle Reviews raus ist und dann so ein bisschen Zeit vergeht, ich glaube, das wird sich so irgendwo bei, also mein Gefühl sagt so bei 82-83% sich einpendeln.
Mhm. Ich sag also ich 87 ich und dann geht's auf 84 runter. Ja, 87 und dann geht's auf 84 runter. Startet mit 87, geht auf 84 runter.
Ich sage, also jetzt, ich bin jetzt wieder mal, das war mein Prince of Persia Moment vom letzten Jahr. Ich sage 90 und geht auf 88 runter. Ich glaube daran. Irgendwie, ich spüre das. Frag mich nicht woher, aber es ist einfach so eine ganz andere Art von Sinne.
Oh, da fällt mir gerade ein, Indiana Jones ist letzte Woche für die PS5 erschienen, das wollte ich auch noch holen, ne? Aber leider ist der Disc wieder so ein räudiger Rotz, wo nichts drauf ist, ne?
Microsoft halt, ne? Die reden hier groß von Prävention Euro, und so weiter und dann haben die 20 GB auf der Disc. Das ist doch Bullshit.
Ja, ey. Das ist echt kacke. Dann kann ich mir auch, hätte ich mir auch die Xbox-Version vor 3 Monaten holen können, ey. Ich
hatte ja, echt vor allem, gehofft, du zahlst da auch 80 Euro für die Scheiße, ne? Also Vollpreis, das ist einfach, ich meine, Vollpreis ist okay, aber es ist irgendwie komisch, auf eine Disc-Version zu warten und dann nichts auf der Disc zu haben. Da trotzdem 80 Euro zu zahlen, das ist einfach lächerlich.
Ja, aber komm, vielleicht greifen wir an dieser Stelle genau das Thema auf, über das wir die Tage bei WhatsApp gesprochen haben. Das fand ich ganz spannend, ich habe mich da nicht so geäußert. Ja, aber schon.
Was war das denn?
Ja, wo Matthias auch gesagt hat, dass ihm inzwischen eigentlich egal ist, ob er ein Spiel Retail, also sprich physisch holt oder digital, zumindest in der neuen Generation, weil eben aus genau diesem Grund, die Dinger sind eh nicht auf Disc vorhanden, komplett. Okay. Und ich gehe da inzwischen wirklich mit. Mir ist das so pupsegal inzwischen geworden, dass ich hätte das von mir nie gedacht, aber diese starke Ausrichtung der Entwickler und Publisher zu sagen, fuck it, wir produzieren für euch zwar die Discs, aber die könnt ihr eigentlich in die Tonne kloppen. Diese Einstellung von denen hat es tatsächlich geschafft, dass es mir gleichgültig geworden ist als Sammler. Und das hätte ich vor ein paar Jahren noch nie für möglich gehalten.
Ja, es ist, ich hab ja für mich festgestellt, das beginnt schon beim Herausnehmen oder sagen wir mal beim Anfassen dieses Produkts, die Hülle, das fehlende Manual, so es ist alles irgendwie, fühlt sich minderwertig an. Selbst die Hülle fühlt sich minderwertig an, finde ich. Sei denn, du holst natürlich irgendwelche Steelbooks oder so, wo es dann nochmal hochwertiger ist, aber gehen wir jetzt mal von der Standardversion aus, die fühlt sich einfach nicht mehr so wertig an. Und dann geht es darum, es ist egal, ob ich die Disc habe oder nicht. Ich lege sie ein und muss trotzdem eine Stunde oder so warten, bis ich es wirklich loslegen kann. Ob ich es jetzt runterlade aus dem Store oder ob ich es reinlege physisch. Das Spielen hat sich nicht geändert. Es wird trotzdem runtergeladen. Außer bei Nintendo, wo es alles auf der Cartridge ist und es geht direkt los. Die führen diesen Weg noch weiter. Aber wie lange noch? Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch so den Eindruck, bei Switch 2 könnte sich das vielleicht auch ändern.
Ja.
Dass sie sagen, ja, die Spiele sind größer als die Cartridges. Deswegen machen wir dann halt, einen Teil müsst ihr runterladen. Ich kann es mir vorstellen. Und es fühlt sich einfach alles nicht mehr so belohnend an, das zu haben. Und auch selbst der Verkauf dieser Spiele. Dann spielst du so einen Indiana Jones durch und verkaufst es, sagst du, okay, ich verkaufe das jetzt weiter oder weiß nicht was. Der Wert dieser Spiele nimmt so rapide ab, dass du eigentlich auch hättest warten können und hättest es für einen halben Preis kaufen können. Weißt du?
Ja.
Also es macht wirklich wenig Sinn, mittlerweile Games wirklich zum Neupreis sofort zu kaufen. Ne? Lieber so 1-2 Wochen warten und du hast auf jeden Fall den Sweet Spot getroffen. Ne?
Also ich kann
es sei denn natürlich sind,
mach ruhig. Ja.
Ich wollte sagen, es sei denn, es sind so eine Sachen halt wie zum Beispiel jetzt gerade Luna Remastered Collection. Das ist für mich halt auch so ein Ding. Ja. Ey, das stelle ich mir wundergerne in die Sammlung und behalte das dann und kaufe mir das dann auch. Ne? Weil das ist schon, aber sowas was Neues, so Indiana Jones, da denke ich jetzt auch so. Digital ist mir auch, ich weiß nicht, was ich da machen soll. Oder warte ich jetzt einfach 2 Monate und warte, bis das irgendwo in meinem Angebot ist und schlag dann zu, als Konsequenz aus dem ganzen Rotz, weißt du?
Ja, so habe ich das ja mit Dragon Age Veilguard gemacht. Ich habe ja auch abgewartet, zum Launch nicht gekauft, da war es mir mit diesen 60 Euro nicht wert. Und jetzt, 2 Monate später, habe ich das für 20 Euro bekommen.
Ja, ich habe es im PS Plus.
Ne? Also,
ja, klar. Was hast tut, also welchen, guck mal, du hast jetzt, ja, bei Jansel jetzt zum Beispiel, du hast ja immer sehr konsequent auch so die Linie gefahren, dass du dann gesagt hast, nee, ich, wenn das nur digital erscheint, spiele ich es nicht. Du bist nur bei Alan Wake 2, glaube ich, schwach geworden oder war es Baldur's Gate?
Oh, bei einigen auch, wenn ich Baldur's Gate, ich bin oft schwach, sogar bei Hellblade wurde ich schon schwach vor Jahren, also so bin ich ja nicht.
Ah, okay. Ne? Aber ich, zumindest habe ich den Eindruck, so du versuchst das zumindest noch aufrecht zu halten, aber letztendlich, was hat es irgendwo gebracht, ne, zu warten. Jetzt zum Beispiel bei Indiana Jones hat man das gemerkt, gut, hättest du auch jetzt einfach für die Xbox dir digital kaufen können.
Ja, wahrscheinlich schon, ne? Ja, das ist ein bisschen enttäuschend, das finde ich dann auch blöd. Wie gesagt, wenn die so eine Version machen sollen, dann sollen sie die halt auch so machen, dass sie dann, gerade jetzt so die Indiana Jones Version, wo das Spiel halt auch schon Monate draußen ist, hätte man eine schöne Complete Edition rauspacken können mit 2, 3 Patches und so, ne? Das ist wirklich, ja, das muss man sagen, das ist ganz schwach, was Microsoft da abliefert in dem Bereich. Sony macht ja immerhin wenigstens alles drauf, aber meistens sind die Builds, die sie raushauen, auch jetzt nicht perfekt, muss man auch mal sagen. So ein, keine Ahnung, was war das letzte große Game, was sie rausgehauen haben? Weiß ich auch.
Last of Us Complete Edition.
Das ist alles so ein bisschen, ja. Und ja, bei mir hat sich auch einiges getan in letzter Zeit. Ich will da gar nicht drauf eingehen, aber es hat sich auch einiges verändert bei mir.
Ja. Ja, man macht sich dann vielleicht auch mal jetzt Gedanken und da werden wir vielleicht nochmal irgendwann mal in Zukunft nochmal drauf eingehen, wenn noch sich doch was getan hat. Aber das ist ja, also man merkt, zumindest bei mir, dass man sich Gedanken macht, wo gebe ich mein Geld gerne aus? Bei so einer Luna Collection, die du dir ins Regal stellst, weil sie bei dir eine Bedeutung hat und weil es halt eben Klassiker auf modernen Konsolen gibt, da gebe ich mein Geld gerne aus. Aber bei solchen AAA-Blockbustern wie ein Indiana Jones oder wie ein You Name It, scheißegal, will ich dann vielleicht nicht mehr, bin ich nicht mehr bereit, die 80 Euro auszugeben, weil da warte ich halt ein bisschen noch.
Ja. Das ist halt an sich, ja. Man muss halt wirklich digital das dann reinballern, aber das ist halt auch immer noch so eine Sache, ne? 80 Euro digital ist.
Natürlich, das ist krass. Und da finde ich auch so diese Refund-Funktion von Steam zum Beispiel ganz geil. Wenn du sagst, so ja, es geht ja nicht darum, dass ich jetzt da irgendwie die übers Ohr hau, aber wenn ich bereit bin, so viel Geld zu zahlen, dann kann ich aber auch merken, okay, gefällt mir doch nicht, ich gebe es dann zurück.
Da muss ich jetzt auch nochmal was reingrätschen, wo du sagst, was sich bei mir verändert hat, ne? In letzter Zeit ganz, ganz dramatisch ist einfach mein Verständnis oder mein Anspruch an Videospiele so selbst ist ein bisschen anders geworden. Ich habe zum Beispiel jetzt 2 Spiele letztens gezockt, wo ich so nach 1, 2 Stunden gemerkt habe, sorry, das war's. Das brauche ich jetzt nicht zu Ende spielen, wo ich vielleicht noch vor 1, 2 Jahren gesagt hätte, weißt du was, das ziehe ich durch, weil das brauche ich fürs Video und ich will da eine komplette Meinung zu dem Spiel haben, wo ich mir jetzt so denke, nee, du hast meine Zeit nicht verdient. Ne? Es waren Pepper Grinder und Atomfall. Ich glaube, Atomfall habe ich auch letzte Woche noch geredet, fand ich ganz nett, fand ich ganz cool. Habe die erste Map quasi ziemlich komplett durchgespielt und dann ging es halt weiter und dann merkte ich so, okay, das ist gleich in grün. Und ja, weiß ich nicht.
Ich fühle das so sehr.
Ich habe alles gesehen, was du mir geboten hast, nach 5 Stunden und tschüss. Und bei Pepper Grinder war es noch viel schlimmer. Das ist ja dieses Spiel, wo du mit dieser, was ist das, ein Bohrer, so sich durch Sand bohren kannst. Ähnlich wie du das bei Ori machst, weißt du? Diese Fähigkeit aus Ori 2 war das, glaube ich, ne? Und das war das komplette Spiel. Und ich habe auch so 3 Level gespielt und gesagt, alles klar, habe ich schon gesehen. Kenne ich aus Ori. Und hier ist nichts anders irgendwie. Und sorry, tschüss. Da flog es wieder raus. Bin ich mittlerweile einfach viel, viel strenger mit mir selbst? Ist mir meine Zeit zu wichtig für? Denke ich mir, fuck it, ey. Nee, Sorry.
Ja, aber
Phantom Grand war ja auch eher so ein kleiner Indie-Geheimtipp, möchte ich mal sagen.
Ja, von Devolver, ne? Von Devolver Digital veröffentlicht. Also genau. Das ist auch ein interessantes Thema, weil das hatten wir letztens im Discord auch dieses Thema, dass viele so den Anspruch nicht mehr haben, ein Spiel durchzuspielen, was natürlich irgendwie auch ärgert, weil du eigentlich Dinge gerne beenden willst, aber es verlässt einen einfach die Lust auf langer Strecke. Und warum ist das so, ne? Und wieso können die nicht mehr so hooken, dass sie die von vorne bis hinten total begeistern? Und ich habe so den Eindruck, wir klammern uns an diese Vorstellung, dass immer die Games einen wirklich flashen und suchen immer so nach dem nächsten Ding. Aber auch wir, wie auch die Spiele, verändern sich halt immer. Und vielleicht muss man auch einfach mal, ich will nicht sagen loslassen, das klingt jetzt so dramatisch, aber du weißt, was ich meine. Ja. Diese Vorstellung auf jeden Fall nicht immer hinterherjagen.
Ja, du kannst das Rad halt nicht immer neu erfinden. Irgendwann haben wir schon einfach alles gesehen, ne? Und das ist ja immer nur das andere leicht abgeändert, aber im Grunde ist es das Gleiche. Und es gibt ganz selten mal Spiele, die einen wirklich, finde ich, umflashen in den letzten Jahren, wo ich sagte, wow, das war wirklich. Ne, dazu gehört zum Beispiel ein Outer Wilds oder sowas, wo es komplett anders ist oder so, ne? Wo ich auch wirklich gehuckt bin von Anfang bis Ende oder so. Oder welche Spiele fallen euch noch ein, wo ihr gesagt habt, boah, das ist mal wirklich was komplett anderes. Sowas wie Inscription oder sowas hat mich auch weggeflasht. Oder,
hätte ich jetzt auch genannt, ja.
Ja.
Blueprints soll ja so in die Richtung gehen. Ich habe es mal angemacht, aber...
Ah ja, das gibt's auch gerade bei PS5.
Ja, das habe ich aber jetzt aufgehört, weil das wirklich komplett in Englisch ist. Und ich habe Angst, dass ich bei solchen Rätselspielen mit der Sprachbarriere Probleme kriege, weil das alles viel geschrieben ist und mit Text und Notizen und solche Sachen. Was ja so ein Rätselgame...
You can't be serious. What is going on with you?
Es ist ja ein Rätsel-Roguelike. Du musst die Sachen merken und sowas. Da habe ich gedacht, vielleicht könnte ich damit Probleme haben. Ja. Aber wie siehst denn du das, Andi, das Thema? Jetzt das speziell mit dem Hucken lassen von Spielen.
Ich sehe das eigentlich genauso wie ihr. Ich mache das ja auch schon seit Ewigkeiten so. Ich habe vor Jahren, wenn ihr euch mal meinen Kanal so 2017, 18 anschaut, da habe ich jedes Spiel mitgenommen. Ich habe zu jedem großen Release, ich habe zu jedem vielversprechenden Indie-Spiel irgendwie ein Video gemacht, habe die gezockt, weil ich die nicht verpassen wollte und wollte alles mitnehmen und so. Inzwischen mache ich das ja gar nicht mehr. Ich pick mir meine Spiele. Jetzt so ein Assassin's Creed, da habe ich halt bewusst gekauft und bewusst auch zu mir gesagt, das spielst du jetzt, weil dich auch das Setting und so weiter begeistert und so. Aber ich bin auch so, dass ich mir meine Zeit einteile. Wir haben immer und immer weniger Zeit, je älter wir werden. Es ist einfach so. Und diese Zeit müssen sich Spieleentwickler halt hart erkaufen. Und das können die am besten mit Erlebnissen, sei es jetzt spielerischer Natur oder handlungstechnisch oder von den Charakteren, Emotionen, völlig egal. Aber irgendwas müssen die tun, um mich zu begeistern. Und wenn sie es nicht schaffen, stehen da zig andere Entwickler Schlange, die das auch probieren können oder wollen. Mhm. Und ich habe ja als Konsument die freie Auswahl. Es ist ja nicht so wie früher, dass du vielleicht nur 2-3 AAA-Spiele im Jahr hattest. Hier erscheinen die ja fast täglich, wenn du mal auf Steam guckst und so. Wir haben ja ein absolutes Luxusproblem. Wir können es ja gar nicht beschweren. Und daher kann man sich ja das auspicken, was einen Spaß macht. Und wenn ich auch sehe, hey, das funktioniert nicht, dann schmeiße ich das wieder raus. Ja.
Also ich würde sogar sagen, ich habe einen Take, sagt mir eure Meinung dazu. Ein Jahr lang absolut keine Releases von Videospielen.
Ah, die Idee hatte ich auch.
Stillstand, komplett, kommt kein neues Spiel raus. Du kannst nur Spiele spielen, die jetzt ab dem Zeitpunkt heute herausgekommen sind. Würdet ihr das begrüßen oder würdet ihr sagen, nee?
Ich habe da schon als Videoidee drüber nachgedacht tatsächlich.
würde ich, glaube ich, hinkriegen. Ist jetzt, glaube ich, content-technisch scheiße, weil GTA 6 kommt. Ich glaube, da müssen wir einfach drüber reden und eine Meinung zu haben. Ne, das wird einfach richtig groß sein für alle Creator, die da irgendwie was machen. Aber ansonsten würde ich mittlerweile auch sagen, ja, krieg ich hin. Habe ich genug anderen Zeug noch, um nachzuzocken.
Mein Pile of Shame ist größer als mein ganzes Haus. Ja? wann willst du denn das alles spielen? Und ganz ehrlich, wenn du mich fragst, wenn du mir sagst, so, pass auf, du hast jetzt ab sofort hast du die Wahl und du musst dich entscheiden. Spielst du die neuen Releases oder spielst du Pile of Shame? Du entscheidest. Ich würde ohne zu zögern sagen, Pile of Shame. Sofort.
Ja, ich auch. Ich habe so viele Games, wo ich auch sage, ey, da musst du endlich mal zocken, musst du endlich mal machen. Und irgendwie,
Bei mir ist es ja auch so, es gibt ja bei mir auch noch so einen Faktor, wenn, also manchmal habe ich Bock auf Spiele, aber allein ihre schiere Größe hindert mich daran, sie jetzt anzufangen. Mhm, und das ist ja, eine never-ending Story, weil dann in der Zeit, wo ich das hinten immer vor mir herschiebe, wie zum Beispiel Metaphor, ne, kommen ja wieder drei, vier andere raus. Ja. Die ich auch unbedingt spielen will, die genauso sich einreihen und dann hast du einfach nur noch einen riesengroßen Berg voller großer Spiele. Das ist einfach lächerlich. Also wenn ich würde sofort mitgehen. Ja. Keine neuen Releases mehr. Aber ja.
Wieso tun wir es dann nicht?
Ja, du hast gerade gesagt, wegen GTA 6. Wir müssen doch über GTA 6 reden.
Switch 2 kommt auch noch, ne? Also so ist das
ja. Ah nicht. Ja, stimmt, ja.
Und auf so ein Metroid Prime 4 habe ich dann schon Bock.
Aber ich muss auch sagen, ich spiele, obwohl, das weiß ich nicht, aber ich habe nicht so den Eindruck, dass ich jetzt wirklich hinterherlaufe, dass ich jetzt so diesen neues, also zum Beispiel das Expedition 33 werde ich mir nicht zu Release kaufen und sofort spielen, weil das kann von mir aus auch 2 Monate später gespielt werden. Ich werde es auf jeden Fall auch eher spielen als Metaphor, weil es das kürzer ist. Was vielleicht auch die dümmste Entscheidung ist, aber letztendlich, ne, ihr wisst es.
Metaphor ist halt 100 Stunden, da bist du weg, ne?
Ja, und ich habe jetzt gerade erst so einen Brocken gehabt mit Kingdom Come. Das,
ja, das, ja, ja, das, ich kenne das. Danach will man nicht sofort wieder gleich in sowas rein. Da brauchen wir erstmal 2, 3 ja, kleine, ne?
Exakt, sowieso. Aber wisst ihr was, was wir machen können?
Na?
Kunibert.
Kunibert. Kunibert. Oh, Kunibert.
Haben wir einen?
Ja, natürlich haben wir einen. Ja, denkst du, wir gehen hier unvorbereitet in
die Folge? Rein.
Natürlich haben wir einen. Moment, ich muss viel großkostig angesprochen, aber jetzt nichts vorbereitet. Also ich habe auf jeden Fall ein Kuning-Bett bekommen von unserem User Kratzerak. Auch ein, ein Controller-Poet. Deswegen auch hier vorgezogen. Der hat einen Kunibert für euch vorbereitet. Ihr rankt jetzt passend zum Start von Assassin's Creed Shadows, ne? Games mit asiatischem Setting. Okay?
Oh, sehr schön. Das ist leicht.
Ne? Jetzt muss ich natürlich, also wie ihr das gewichtet, ob jetzt nach der Spielqualität oder auch nach der, also nach diesem asiatischen Setting, keine Ahnung, müsst ihr selber wissen. Wir fangen erstmal an mit dem ersten Spiel. Das ist Sekiro. Shadows Die Twice.
Das ist ein schönes Spiel. Ich liebe das Spiel, das ist fantastisch. Ich kann es nicht auf die 1 setzen, weil ich den in meinem Kopf schon für etwas anderes reserviert habe. Aber okay. Andi ist da, glaube ich, komplett raus.
Ich habe es noch verschweißt hier rumstehen. Ich habe es noch gar nicht gespielt.
Nice. Ich liebe es, Sekiro. Aber liebe ich es wegen seinem asiatischen Setting? Ist auch eine gute Frage, ne?
Ja.
Ist auf jeden Fall. Ja. Könnte es auch anders funktionieren? Natürlich. In anderen Mythen. Dementsprechend so als asiatisches Spiel, wenn das jetzt unser Dings ist, würde ich sagen, 3.
Ich kann da ehrlich tatsächlich nicht mitreden. Ich habe null Plan. Ich habe es nicht mal eine Minute gespielt.
Einordnen. Ist das jetzt noch für dich jetzt die 5 dann also, ne? Aber ja.
Komm, ja. Von mir aus machen wir die 3. Ich fahre keine Ahnung, da habe ich null Gefühl für. Für
die 3 gibt es ja nämlich die 3.
Ja, ja, machen wir auf die 3.
Ja. Fehlt aber die Herangehensweise von Jan so ganz interessant. Einmal Spielqualität und könnte das Spiel in einem anderen Setting genauso gut funktionieren. Nächster Titel: Shenmue.
Okay, jetzt ist ja, jetzt ist es andersrum. Das habe ich ja noch nicht gezockt.
Also ich finde, Shenmue würde in einem anderen Setting sowas von funktionieren, weil Shenmue ja diese Klasse nicht erreicht hat, weil es in Japan oder der zweite Teil in China spielt. Shenmue hat ja diese Klasse erreicht durch die Interaktionsmöglichkeiten, durch die Welt, durch die Technik, durch die Grafik, durch die Geschichte und so. Also ganz ehrlich, als du den Titel dieses Kunibets gesagt hast, habe ich nie im Leben an Shenmue gedacht.
Doch, an Shenmue hatte ich schon gedacht.
Nee, ich ganz ehrlich sagen. Ich überhaupt nicht.
Ja. Wir wissen, das ist das eins der einflussreichsten Spiele aller Zeiten, ne?
Haben wir ja aber nicht wegen dem Setting. Nicht wegen dem Setting, Mann.
Nein, natürlich nicht wegen dem Setting. Nein, absolut nicht. Dementsprechend, wer 4 oder 5? Wo wollen wir es hinpacken?
Ja, packen wir es vorsichtig mal auf die 4, würde ich sagen.
Ah, das ist so
die Frage ist, was kann noch kommen?
Mit euch. Das ist, ich würde hier, ich hätte es sofort auf die Eins gesetzt. Aber
warum? Ja, warum denn?
Ja, aber wegen seinem japanischen Setting oder weil es dein Lieblingsspiel ist?
Weil ich sofort widersprechen würde, dass Shenmue in einer anderen Stadt funktioniert, also in einem Setting funktionieren würde. Weil das ganze Spiel sprießt ja nur so vor japanischer Kultur und dem Zeitalter der 80er in Japan und sowas. Es kann und auch so die Art und Weise, wie die Gesellschaft dort funktioniert, wie Leute mit einem reden, das würde in Amerika niemals funktionieren.
Okay, also muss Sag ich ganz sagen, hätte Andi mir das so verkauft, hätte ich zugestimmt, aber leider spielst du nicht mit Matthias. Blöd gelaufen, Platz 4.
Es tut weh. Okay, nächstes Spiel. Das wesentlich schlechtere, das kriege ich jetzt wieder Hauer, Yakuza Zero.
Oh, das liebe ich. Ich liebe Yakuza Zero. Aber wegen seinem japanischen Setting, ja, vielleicht auch deswegen. Ich mag diesen Yakuza-Mafia-Style.
Also allein schon Yakuza ist ja mehr als japanisch, ne? Das muss man ja schon sagen. Ja. Das gehört da ja hin.
Also bei mir wäre es jetzt die 2, instant die 2.
Wir müssen es auf die 2 packen, weil Yakuza. Ich sehe es stellvertretend, ich habe Zero jetzt nicht ganz so viel gespielt, aber ich sehe es erstmal stellvertretend für die gesamte Reihe und ist eine mit Abstand der besten Reihen für mich und da gehört es definitiv auf die 2, auch allein von der Atmosphäre mit den Minispielen, mit Karaoke und was du alles da treiben kannst. Ja.
Ja. 2.
Okay, auf die 2. Nächster Titel, Ghostwire Tokyo.
5. Gutes Game. Ich mag das total gerne. Auch diese asiatische Geisterkultur, die japanische Geisterkultur, die man da eingebaut hat. Ne? Aber da muss man jetzt auch mal das Spielerische wieder herholen. Es ist deutlich schlechter als alles andere, was wir bisher genannt haben. Obwohl es kein schlechtes Spiel ist. Ne? Und hätte das in einer anderen Welt funktioniert. Also so rein vor optisch, ja. Das mit den Geistern natürlich, gut, das gehört jetzt genau zur japanischen Kultur. Mit diesen, ich weiß gar nicht mehr, wie man die alle
Yokai,
heißen da.
Yokai, oder?
Diese Yokai, genau.
Ja.
Das fand ich schon interessant. Hätte man sicherlich aber auch mit in eine andere Popkultur oder in eine andere Kultur umwandeln können. Und das Spielprinzip hätte immer noch funktioniert. Und tut mir leid, ich setze hier Ghostwire Tokyo nicht auf die 1, sorry.
Gehe ich aber mit. Gehe ich komplett mit, ja.
Okay, dann ist eure Nummer 1 Nioh 2.
Ich hatte so auf Ghost of Tsushima gehofft, aber Nioh 2 ist ein Wurstspiel. Da habe ich richtig dran gezweifelt, obwohl ich es besser finde als Nioh 1, muss ich auch mal sagen. Hat auf jeden Fall viel japanische Kultur, auch mit diesen ganzen Yokai und Geistern. Aber im Nachhinein würde ich sagen, wir haben den Kunibert nicht gut gespielt.
Ich kann da nichts zu sagen, ich kann das Spiel nicht. Ich habe es nicht gespielt, keine Ahnung.
Kann man Nioh 2 in einem anderen Setting verfrachten?
Ja, ganz, ganz leicht. Ne? Also das nimmt sich da nicht viel, finde ich. Das kannst du auch irgendwie nach Spanien verfrachten und das irgendwie ein bisschen anpassen. Sorry, aber das hätte auch woanders funktioniert, glaube ich. Da geht's ja auch, das ist ja ähnlich wie bei Sekiro. Und da finde ich Sekiro noch ansprechender in seinem Asia-Style aufgrund seiner coolen Bosse, finde ich. Obwohl, man darf nicht vergessen, Nioh hat auch viele japanische Persönlichkeiten dabei und so.
Ah, cool.
Du hast der Nobunaga und sowas, ne? Ich weiß aber nicht, ob es der erste oder der zweite Teil war. Also, es hat schon sehr viel kulturelle Verflechtung. Kann man dem schon zugute halten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bei der Story von Nioh 1 und Nioh 2 überhaupt nicht aufgepasst. Das könnte mich auch nicht weniger interessieren. Dafür habe ich das Spiel damals nicht gespielt. Also, manch einer kann bestimmt sagen, der Lore ist super, verdient auf die 1. Ich glaube, im Nachhinein, mit dem, was Matthias gesagt hätte ich vielleicht Shenmue auf die 1 gewählt oder Yakuza Zero.
Ja, nee, das musst du vielleicht. Ich glaube ja, Yakuza Zero ist schon okay. Das hat auf jeden Fall seine Berechtigung. Das kannst du auch nicht in ein anderes Setting verfrachten, finde ich, weil da steckt auch viel diese Mentalität der Japaner mit drin und sowas, ne? Und Ehre und so. Ich glaube, das gehört einfach alles da zu dieser Storyline dazu. Und das finde ich halt. Ist zum Beispiel bei Shenmue ja auch, dass da viel mit Ehre und mit dem Credo und solche Sachen immer gearbeitet wird, die ja sehr stark verankert sind in der Gesellschaft. Und das ist so bei so Actionspielen immer schwer zu porträtieren. So hast du einfach nur ein Katana und vielleicht so chinesische oder japanische Folklore oder sowas, ne? Und dann hast du schon dieses Setting. Aber ob das dann gleichzeitig ein was ausmacht im Spielerlebnis, das ist halt eine andere Frage. Könnte man auch zum Beispiel True Crime sagen. Da gibt es zum Beispiel dieses Level, wo du in L.A. bei den Chinatown bist und dann gegen diesen komischen Kung-Fu-Meister kämpft, falls ihr euch noch daran erinnert. Ja, könnte ich jetzt auch sagen.
Ich hatte... Doch, True Crime. Ich muss ja auch sagen, eines der ersten Spiele, wo ich dran gedacht hatte, nachdem wir hier drüber gerade geredet hatten, also neben Ghost of Tsushima war Sleeping Dogs. Da hätte ich auch Bock drauf gehabt.
Stimmt. Richtig. Hätte auch gut
reingepasst. Richtig schön Hongkong, richtig schön. Hm. Das ist auch ein geiles Spiel gewesen, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, oder das, was der Andi doch so gefeiert hat vor 2 Jahren, dieses chinesische
Spiel. Ach, diese, Spiel. Ja, Sword and Fairy, ne? Oder wie das hieß.
Ja, richtig.
Ja, das war halt auch extremst chinesische Folklore und so. Ja.
Ja. Naja, okay. Kuni wird vorbei. Ihr habt voll reingeschissen.
Ja, war das nicht unser Bester.
War ja auch, kam jetzt aber, kommt auch nicht oft vor. Bei euch beiden als Team seid ihr eigentlich meistens immer sehr safe. Ich hätte jetzt...
Ich wollte mal wieder die Liste weitersetzen. Die Unforgettable Video Game Moments, die waren noch nicht durch.
Können wir machen, wenn du willst.
Wir sind bei Platz in der Top 20 sind wir angereist und wir haben es, glaube ich, 2-mal vergessen.
Na, dann machen wir es doch jetzt mal durch. Also 10 Plätze wieder.
Ja, ja. Also, für die, die es vergessen haben, es ist schon ein paar Jahrzehnte her, wir haben uns die Top 100 der Unforgettable Video Game Moments von IGN angeguckt in den letzten Monaten und unsere eigene Meinung dazu gegeben. Von Platz 100 bis Platz 20 sind wir jetzt schon gekommen und jetzt geht's weiter mit Platz 19, einen sehr unvergesslichen Videospielmoment, und zwar Robbing the Bank aus GTA
4.
Wo war da was?
Ja, denn angeblich war diese Prototyp-Mission schon in GTA 4, bevor sie dann quasi eine der Standardmissionen in GTA 5 wurde.
Keine Ahnung. Ich
wusste es auch nicht mehr. Aber das ist der Moment und nicht das in GTA 5.
Sicher, dass das kein Tippfehler ist, einfach die im Text von GTA 5 sprechen?
Nee, ja, keine Ahnung, nö. Hier steht komisch. GTA 4. So, lass uns.
Ja, kannst du jetzt zu diesem Moment...
Ich kann auch nichts zu sagen.
Ja, also, das, keine Ahnung. Es ist so, hey, robbing the bank in einem GTA-Spiel ist auch so... Das ist so die töte die 10 Wölfe draußen vorm Dorf Mission, ja, in einem Rollenspiel.
Ja, halt nur cool inszeniert. Ich meine, ich erinnere mich eher an die Mission in GTA 5, die erste oder so, weil das war schon eine richtig geile Mission. Du fährst da halt hin, brichst in eine Bank ein, das ist also erstmal so ein bisschen Shootout und dann flüchtest du halt auf den 3 Motorrädern oder was das war. Ne, das war schon eine richtig geile, dynamische Mission. Und dass da die Blaupause aus dem 4. Teil hier gewürdigt wird, kann ich schon nachvollziehen, weil halt GTA 5 komplett darauf basiert. Es ist ja auch ein Online-Modus nachher, ne? Heißt oder sowas?
Naja, auf jeden Fall, ja.
Ja, genau. Dementsprechend, das will man hier vielleicht auch würdigen, aber ich habe es jetzt vergessen, dass es in 4 schon war, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ich nicht vergessen habe, ist Platz 18. Und zwar The Inverted Castle aus Symphony of the Night, also Castlevania. Das habt ihr auch erst alle
erlebt. Oh ja, da kann der Andi ja auch ein bisschen was davon erzählen, weil ich glaube, ich kann mich noch daran erinnern, dass du warst genau in der gleichen Situation wie ich. Ja, wann passiert denn das eigentlich? Ich dachte, das passiert doch jetzt irgendwann. War das nicht so?
Ja, so ähnlich. Ich habe das Spiel ja voriges Jahr nachgeholt, zum ersten Mal gespielt, als ich hier so ein bisschen krank war und Zeit hatte. Und man war ja gespoilert. Man hatte das ja schon zigmal gelesen und das war überall in irgendwelchen Top-Listen drin und so. Und dann habe ich das gespielt und warum ich mit Symphony of the Night so lange gewartet habe, war ja die Tatsache, dass ich wusste, dass da was passiert, dass sich das Schloss dreht und ich hatte keinen Bock, das Spiel 2-mal zu spielen. So, und das hat mich immer irgendwie so, das war so ein Abturner für mich. Das hat mich immer abgeturnt und ich habe dann irgendwann gesagt, so, ich probiere es mal. Und dann kam die Szene und dann hat sich die Burg gedreht und dann hatte ich da überhaupt keinen Bock drauf. Und dann habe ich aber festgestellt, hey, das ist ja gar nicht so lang wie das erste Spiel, also wie der erste Teil. Und dann habe ich das relativ schnell hinter mich gebracht und das war einfach so underwhelming. Ich habe mir da irgendwie viel mehr erhofft und viel mehr erwartet, weil man halt so indoktriniert wurde damit über Jahre. Und dann war es halt, ja, ganz nett irgendwie.
Haben wir eigentlich schon erzählt, was überhaupt passiert?
Ich glaube nicht.
Nee, das haben ist wir nicht
gespoilert. Mach mal. Das steht ja da auch im Text bei dir, ne?
Ja, quasi, wenn man, es ist so dieses typische, Ghouls und Goblins Ding. Man denkt, man hat das Spiel durch, aber im Grunde ist man noch gar nicht, ist man erst zur Hälfte, nein, nicht ganz zur Hälfte, aber kann man am Schluss quasi die ganze Karte umdrehen, auf den Kopf stellen, Invert the Castle, und dann hat man quasi nochmal ein neues, eine neue Map sozusagen des Spiels, mit der man dann weiterschreiten muss, ne? Ist nicht ganz leicht dahin zu kommen, aber dafür war halt Symphony of the Night legendär damals.
Und ja, aber da möchte ich aber schon noch sagen, und ich glaube, daher weht so ein bisschen dieser Mythos, dass, wenn du natürlich weißt, und wir wissen alle nach so vielen Jahren, dass das sich dreht, gehst du davon aus und erwartest es. Aber eigentlich ist es so, du spielst das Spiel durch, die Credits kommen, okay, wann geht's denn jetzt denn weiter? Was du jetzt eigentlich machen hättest müssen, ist vorher eine gewisse Reihenfolge an Items zu sammeln. Aber das sagt dir halt keiner. Es gibt kein NPC, der sagt, hey, du solltest mal das und das machen. Es sagt dir keiner. Das heißt, die haben irgendwann mal 1900 oder 2000 oder so herausgefunden, also Spieler selbst, hey, wenn du das alles einsammelst, dann dreht sich die Karte nochmal und dann geht's weiter. Und das wusste halt damals keiner. Und dieser Reveal war halt crazy, ne, für die damalige Zeit. Und somit ist, glaube ich, so dieser ganze Mythos entstanden. Grundsätzlich ist es so, das Spiel geht einfach weiter. Es gibt dann neue Gegner und härtere Bosse und dann kommt das True Ending. Das haben sie bei Castlevania danach aber auch öfter gemacht. Das habe ich bei Order of Ecclesia ja jetzt auch gehabt, ne, dass du solche Sachen machen kannst. Aber der Gedanke halt, muss man einfach noch, ne, 20 Jahre, 25 Jahre zurückspringen, um das aus diesen Augen.
Ja, gut, das stimmt. Aus dem zeitlichen Kontext war das schon ziemlich geil. Das wird so sein, ja, klar.
Ja. Okay. Dann würde ich sagen, geht es weiter. Und zwar aus einem der besten Spiele aller Zeiten, aus Platz 17, aus The Last of Us. Und könnt ihr euch vorstellen, welcher Moment sie hier gepickt haben? Es ist auch der höchste Moment, der aus The Last of Us gewählt wurde. Ja. Und ich denke so, Giraffe? Also ja, cool, man erinnert sich auf jeden Fall. Aber war das der erinnerungswürdigste Moment aus The Last of Us?
Also Intro, ich hätte entweder das Intro oder das Outro genommen, genau.
Ja, genau, hätte ich genau. Intro oder Outro sind ja für mich ein wenig, weiß ich nicht, bedeutsamer. Und wir hatten, glaube ich, das Intro auch schon auf dieser Liste, ne? Oder hatten wir das Outro
auf der Liste?
Glaube ich auch.
Weiß ich nicht mehr genau.
Ich will nicht zu viel spoilern, aber
Ich finde den Moment aber schon. Also wenn ich an The Last of Us denke, an Teil 1, denke ich irgendwie automatisch an die Giraffenszene. Ich weiß auch nicht, warum.
Ja, ja, ich weiß es nicht. Es ist nur kurz eine Giraffe-Cut-Szene, die 10 Sekunden dauert, weil eine Giraffe da gerade langläuft und Ellie streichelt die Giraffe.
Nee, es ist nicht.
Okay, dann erzähl.
Ich kann ja auch nur so, es ist eine Gefühlslage, das ist schwer zu begreifen. Es ist du gehst ja wirklich regelrecht durch die Hölle, neben Verrat oder Leute, die du verlierst. Oder Monstern, denen du ausweichst, so, ne? Es ist so der Moment, der plötzlich so eine gewisse Art von Frieden und Hoffnung bringt, symbolisiert in so einer Giraffe. Also zumindest habe ich das so empfunden. Ne? Und es ist einfach so ein Moment, wo man einfach mal durchboostet. Und in Videospielen wird das nie gemacht. Es wird in Actionspielen so selten gemacht, einfach mal auch vielleicht mal weg von dieser Mission und mal einfach mal was Ruhiges. Und ich fand das schon auch passend in diesem Moment einfach perfekt gewählt und die Giraffe so die du sowieso schon nicht so oft siehst und da in diesem Kontext nochmal viel seltener erwartest und dann streichelt. Ich weiß nicht, dieser Moment ist mir auch sehr, sehr stark im Gedächtnis geblieben. Viel, viel mehr als die Anfangsszene mit Sarah. Oh, okay. Viel mehr. Ich habe das ja schon mal erwähnt, dass ich die, ich fand die auch krass, ne? Ich will nicht sagen, aber ich weiß nicht, vielleicht habe ich das schon erwartet, ich weiß nicht mehr genau. Irgendwas war anders als bei den meisten anderen. Und die Grafenszene ist in dem Spiel bei mir sehr stark hängen geblieben.
Das Outro ist bei mir trotzdem noch wesentlich weiter hoch. Also das ganze Ende, muss ich ganz ehrlich sagen, als die Giraffe und das Intro. Aber egal. Trotzdem, The Last of Us ist ein erinnerungswürdiges Spiel. Ich glaube, wir hatten mindestens 2 Plätze hier auf der Top 100 und das ist schon okay.
Ja, auf jeden Fall.
Dann geht's weiter zu Platz 16 aus dem Spiel Half-Life 2. Pick up that can. Aus dem Anfangsbereich, wo man.
Ach so, Gravity Gun.
Nee, nicht mal das, sondern einfach nur, wo man.
Da kommst du quasi da kommst du in der Stadt an. Das habe ich jetzt vor kurzem erst auf so einem Mini-PC ja gespielt. Und dann gehst du zu.
CD-17.
Genau, also du gehst zu so einem Empfang quasi und dann steht eine Wache. Und dann sagt sie dir, du sollst die Müll da aufheben quasi. Und dann kannst du es tun oder kannst du es eben nicht tun und dann die Konsequenzen tragen sozusagen.
Auf jeden Fall ist es aber eher, es geht, glaube ich, um die Physik, weil dieses, ja, das ist das erste Mal, dass sich das Spiel mit seiner Physik-Engine konfrontiert und das war damals halt wirklich bahnbrechend. Es wird natürlich später exzessiv mit der Gravity Gun, ne? Aber ich glaube, das ist hier auch so ein Stellvertreter-Dings. Der erste Moment des Spiels, wo du denkst, oh krass, ich kann hier was wirklich durch die tragen und bewegen im Raum und Zeit sozusagen, ne, mit Physik. Das war die Dose vor dem Mülleimer. Pick up that can. Und wenn man weiß, was damit gemeint ist, für was das damals bedeutet hat, dann mit der Havoc Physik Engine, dann ist das schon okay. Ich finde trotzdem natürlich, dass die Gravity Gun selbst der deutlich erinnerungswürdigere Moment ist, ne, oder das ganze letzte Level oder der G-Man und so weiter, aber ja.
Ja, also weiß ich, finde auch so, gerade auch im Anbetracht dessen, dass das hier Platz 16 ist, das ist schon krass.
Ja,
ne?
ja.
Das stimmt. Ja.
Okay, dann machen wir weiter mit Platz 15 aus Dark Souls, Ornstein and Smoke.
Smoke.
Einer der legendärsten Bosskämpfe aller Zeiten. Content-Blocker vielleicht auch für viele, wo du zwei Bosse quasi gleichzeitig bekämpfen musst. Einen fetten Hannes und einen agilen Speer-Hannes. Und ja, das sind Fachbegriffe.
Ja, also krass. Also ich glaube auch, wenn ich an oder wenn man an Dark Souls 1 denkt und an Bosse, dann würde ich auch sagen, Ornstein und Smog ist auf jeden Fall wirklich besonders. Ich fand auch alles schon davor, die Ankunft nach Anor Londo,
super, Anor Londo selbst ist spektakulär. Ja, auch einfach, ja, ne, mit dem Raben oder so. Ja.
Exakt, dieser ganze Weg zu Ornstein und Smog, der ist so gepflastert von Gefahren. Und ich habe da schon sehr, sehr viel Schweiß und Blut gelassen. Aber der Bossfight war nochmal eine andere Nummer. Also gegen zwei so unterschiedliche, aber so harte Gegner zu kämpfen, hab mich echt viel Zeit gekostet. Ich glaube bestimmt über 100 Tries, auf jeden Fall.
Boah, crazy.
Ich glaube schon. Also das hat sehr, sehr lange gedauert.
Ja.
War auch mit Abstand, also der Ziegendämon ist dieser persönliche, Out of the Fog, so, weißt du, wo du merkst, okay, jetzt verstehe ich das Spiel, ne? Aber dieser Awesome Smog war einfach ein Härtetest. Und ab dem Zeitpunkt war jeder Gegner und jeder Bossfight dann für mich leichter. Aber das war wirklich diese ultimative Hürde. Bist du bereit oder nicht? Und das war schon krass.
Ja. Andi, was sagst du dazu? Du hast Dark Souls, glaube ich, nicht gespielt.
Habe ich nicht gezockt.
Aber schon mal gesehen, diese beiden?
Nein, gar nichts tatsächlich. Sagt mir nichts.
Ja, das Krasse ist halt, dass Dark Souls halt schon ein sehr anspruchsvolles Spiel selbst ist und dich natürlich in seinen Bossfight schon immer sehr fordert. Und wenn auf einmal zwei Bosse gleichzeitig auf dich einprügeln mit zwei Lebensbalken, da ist dir schon der Arsch auf Grundeis gegangen. Und wie Matthias eben so schön auch berichtet hat, da saßt du erstmal dran. Dachte man wirklich, was passiert denn bitte hier? Ne? Heutzutage gibt es da bestimmt Strategies und Guides und die Leute farmen die ohne Hit in 3 Sekunden. Aber ist auch wiederkehrendes Thema. In fast jedem Souls-Game gibt es mittlerweile so Duo-Bosse, ne?
Ja, habe ich das Gefühl. Genau.
Ja.
Ich hasse auch Duo-Bosse wirklich wie die Pest. Ja. Wirklich, egal in welchem Spiel und vor allen Dingen, es ist egal, mit welcher Gegner, aber Duo-Bosse sind für mich einfach grundsätzlich immer Stresslevel auf Maximum gedreht.
Ja. Welche Bosse ich auf keinen Fall hasse, ist unser Platz 14 und zwar aus Metal Gear Solid 3, Snake Eater, The Boss Fight. Also der Kampf gegen The Boss, das Ende sozusagen, der One-on-One-Battle im Kirschfeld gegen den alten Mentor. Was für ein genial inszenierter Kampf und tragisch, mit einer tragischen Hintergrundstory. Einfach nur grandios und ja, finde ich, das ist wirklich einer der erinnerungswürdigsten Momente aus ganzem Metal Gear Solid. Aus der Reihe.
Muss ich jetzt also mein Headset abnehmen, ja?
Achso, ja. Nö, ich mehr erzähle ich jetzt nicht dazu zum Hintergrund.
Okay. Du wirst es ja
im Remake dazu noch erleben. Auf jeden Fall richtig, also von der Inszenierung war das damals wirklich krank und das sollte jetzt alle demnächst mal in Metal Gear Solid Snake Eater Delta oder wie es heißt, könnt ihr das gerne mal nachspielen. Die emotionale Wucht in diesem Fight und ich glaube, wir kennen auch alle das Meme mit dem weinenden, ich will gar nicht sagen, wer da weint, dann weiß man ja, wer gewinnt. Aber es sollte jetzt nicht so, dass die Überraschung sein. Aber mit dem, ich glaube, das kennt man, das Meme, oder? Wo der so salutiert.
Ja, ich glaube schon.
Ja. Okay. Grandios, finde ich. Also zu Recht, 14 ist schon recht hoch, muss man sagen, ne? Aber geiler.
Ja, kann ich aber mitgehen.
Ja, und jetzt kommt ein krasser Twist, der twistigste Twist aller Zeiten wahrscheinlich, wenn es um Videospiele geht. Und ich weiß, ihr habt beide das Spiel nicht gespielt. Es geht um Knights of the Old Republic.
Habe ich nicht gespielt, ja. Aber ich kenne den Spoiler.
Okay.
Mach einfach.
Ja, Darth Rivern-Twist. Es geht darum, dass du halt eigentlich der Bösewicht in dem Spiel bist. Du suchst die ganze Zeit diesen Darth Rivern und verfolgst ihn. Das ist nur so eine legendäre Figur. Und ganz am Schluss, wenn du gegen den Antagonisten kämpfst, sozusagen, dann stellt sich halt heraus, hey, bist du? Du warst das. Du warst nämlich am Anfang in Amnesie und weißt nicht so wirklich, was du bist. Kannst dich dementsprechend natürlich auch schön leveln. Ist für ein Rollenspiel ja nicht verkehrt. Aber ja, es stellt sich nachher heraus, du warst der Bösewicht.
Okay.
Viel Spaß beim Remake. Habt's euch kaputt gemacht.
Ich wusste es ja schon vorher.
Ja. Ja, ich fand's grandios. Also es ist eins meiner Lieblingsspiele aller Zeiten, gerade von BioWare. Knights of the Old Republic, was ein grandioses Rollenspiel. Toller Twist und BioWare wirklich am Peak quasi, obwohl, naja, danach kam noch Mass Effect, also es war auf jeden Fall, und davor kam Baldur's Gate, was rede ich denn hier? Und dann kam auch noch Dragon Age. Okay, aber auf jeden Fall waren sie in ihrer Hochphase. Und,
ja.
Dann Platz 12, ich glaube, das kennt ihr beide nicht, das ist aus StarCraft, Kerrigan's Transformation. Ähnlich wie wir das schon bei Arthas hatten aus Warcraft 3, gibt es hier auch einen Charakter, der sich abändert und von, ich weiß gar nicht, ich glaube, sie ist am Anfang Terranerin, also menschlich, und wird nachher zur Königin der Zergs, also zu dieser Krabbenfraktion, läuft sie über sozusagen. Und auch hier, ich weiß gar nicht mal, da kann ich mich storytechnisch und loretechnisch leider nicht mehr so aus. Ich habe StarCraft 1 nie die Kampagne gespielt, sondern nur Multiplayer. Aber es ist halt auch legendär. Für mich ist der Warcraft-Twist, der Warcraft-Moment da höher, aber auch so typisch Blizzard. Der Protagonist wird zum Antagonist, ne?
Ja, kann ich auch nichts zu sagen, aber ich finde es immer so faszinierend, dass bei Echtzeit-Strategiespielen von Blizzard damals so eine emotionale Entwicklung überhaupt möglich ist, ne? Weil ich denke mir meistens, das ist doch gar kein Story-Game, aber scheinbar schon.
Die waren schon krasse Story-Games immer, auf jeden Fall, ey. Und dann, nochmal das Spiel, krass, bei zwei Platzierungen in der Top 15, muss man auch mal erstmal hinkriegen, es geht wieder aus Half-Life 2, diesmal aber aus Episode 2, The Chopper is Waiting for Us, es müsste der Cliffhanger aus Episode 2 sein, der Tod von, wie heißt der Vater von Alex? Der
Vater von Alex hieß, Vance, oder so?
Alex ist der Nachname, Alex Vance.
Ah, stimmt. Dr. Vance.
Ja, der Dr. Vance. Und es wurde halt nie aufgelöst, ne? Quasi. Eli. Ist es Eli?
Eli. Eli ist das, ja. Richtig. Ja, krasse Szene. Aber man muss halt einfach sagen, ohne jetzt zu sehr zu spoilern, Leute, die Half-Life Alyx gespielt haben, sind Leute, die Half-Life Alyx gespielt haben.
Okay,
wunderbar.
Mehr sage ich nicht.
Ja, okay, schön.
Also eigentlich ist es für jeden Half-Life-Fan ist Half-Life Alyx ein Muss.
Ja, aber es ist halt so schwer zu zocken ohne VR.
Ach komm, hör auf, ich schick dir meine Oculus Quest rüber und du...
Okay, das nehme ich doch an.
Ne? Und dann zockst du es halt auf, das ist zwar ne, mit deinem PC, du musst halt einen guten PC haben, wenn du das spielen willst.
Wie kann ich sehen, ob ich einen guten PC habe? System mal
hier? Dann musst du das ein bisschen mitprobieren und so.
32 GB RAM, AMD Ryzen 9 3900X, 12 Core Prozessor. Ist das was? Ist das nichts?
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber und dann kannst du das spielen und dann geht's los. Viel Spaß dabei.
GeForce RTX 2060, das hört sich niedrig an. Es ist wahrscheinlich Crap.
Ja, das kann sein, aber...
Doch, danke.
Ja. Aber mach dich mal schlau, es gibt bestimmt Mittelwege.
Okay, jetzt habe ich noch eine Top 10, die machen wir, glaube ich, das nächste Mal bei dieser unvergesslichen Top 10, der beste Spieler aller Zeiten, laut IGN.
Achso, kommt jetzt noch ein Platz?
Nee, wir wären in der Top 10, wollen wir die Top 10 nachher?
Ach so, nee, ich war jetzt irgendwie gerade so ein bisschen Brain AFK, ich dachte, jetzt kommt noch Platz 11, aber das war Platz 11 oder was?
Das war Platz 11, ja.
Genau, nee, da machen wir jetzt hier an der Stelle Schluss und die Top 10, die bewahren wir uns das für das nächste Mal, würde ich sagen.
Ist schon ganz hoch, muss man sagen, für den The Chopper is Waiting for Us Platzierung.
Ja, stimmt, krass. Ne? Aber gut. Dann würde ich sagen, kommen wir doch jetzt zum Ende, oder? Oder gibt es noch irgendwas ganz Wichtiges, was wir loswerden wollen?
Hast du Fragen bekommen oder so?
Nee, habe ich nicht. Also
ich auch nicht.
Habe ich jetzt tatsächlich keine Fragen. Wenn ihr aber Fragen habt, ne, die wir hier im Podcast ansprechen sollen, auch mal Themenvorschläge, so wie wir das Thema hatten mit den Sammeln von modernen Games, dann schickt sie uns gerne über kontakt@controllerpoesie.de oder über die möglichen Kontakte auf Instagram, X oder wo auch immer, ne, schickt uns dann auch einfach privat was oder auf Discord, den ihr aber nur im Zugang bekommt, wenn ihr uns auf Patreon unterstützt. Auch dazu, wenn ihr uns supporten wollt, dann kommt auf unsere Patreon-Seite. Unten in der Podcast-Beschreibung findet ihr den Link oder ihr geht einfach mal auf Google und gebt da mal Patreon ein. Ich wurde letztens übrigens gefragt, ob wir auch Steady anbieten. Noch nicht, haben wir nicht vor. Aktuell belassen wir es noch bei Patreon. Aber was er nicht ist, kann er noch werden. Da gibt es dann nähere Infos, falls da was passiert an der Stelle.
Genau.
Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Zeit. Und
bedanken uns natürlich bei den folgenden Patronen. Nicht vergessen.
André Gladrow, Christopher Ufer, Danny Boone, Schalitta, Stefan Walker, MTBLN, Bömmel, Captain Tainment, Daniel Eck, Danilo, Freddy Smalls, Froni95, Gelrit, Goldstyle, King the Crash, Katzerak, Manuel Speck, Marco Di Falco, Maggie2Go, Acidburn, Max Rage, Mr. T, Ninja Nina, Pasky90, Potts, Roboto Ultimo, Schmaddel, Squall, Stefan, Sworn, Synthscore, Wundenmann und Wundenmann XXS.
Ganz genau, stimmt. Und jetzt mache ich aber Schluss. Macht's gut. Bis in 2 Wochen. Ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss.